Kurz vor Weihnachten bekamen drei, nicht wie im kommenden Interview gesagt wird, zwei Ärztinnen und Ärzte der Notrufinitiative 113 Post von einer im Auftrag des Rhön-Klinikums agierenden Anwaltskanzlei. Darin enthalten waren keine frohen Weihnachtsgrüße, was ja mal klasse gehabt hätte, sondern die Aufforderung, Unterlassungsverpflichtungserklärungen zu unterschreiben. Was da unterlassen werden sollte, darüber sprachen wir mit dem Psychologen Michael Brandt, selbst Mitglied der Bürgerinneninitiative Notruf 113. Kurz vor Weihnachten bekamen der Filmemacher Rainer Fromm und die beiden Marburger Ärztinnen Susanne Deuker und Ulrike Kretschmann, beide Mitglieder in eurer Bürgerinitiative, Post von einer vom Rhön-Klinikum beauftragten Anwaltskanzlei. Darin enthalten waren zur Überraschung der beiden Ärztinnen keine frohen Weihnachtsgrüße, was ja mal Stil gehabt hätte, sondern die Aufforderung, Unterlassungsverpflichtungserklärungen zu unterschreiben. Was bitte soll denn unterlassen werden?
Unterlassen sollen kritische Äußerungen gegen das Rhön-Uniklinikum Gießen und Marburg. Also zum Beispiel hat Ulrike Kretschmann geäußert, dass Patientenberichte über schlechte pflegerische Versorgung in ihrer Praxis nicht abreißen. Und sie sagte, dass Diagnosestellungen zum Teil nicht so vom Uniklinikum Diagnosen nicht so gestellt werden, wie sie das früher gewohnt war in gleicher Qualität. Also dass sie Patienten geschickt hat und die Patienten aus dem Klinikum ohne Diagnose kamen oder die Diagnosen nicht nachvollziehbar waren. Das waren so Aussagen, die sie getätigt hat in der Fernsehdokumentation Der Patient als Ware im ZDF.
Die sie jetzt nicht mehr äußern sollen, werden die beiden Ärztinnen diese Unterlassungsverpflichtungserklärung unterschreiben?
Also beide Kolleginnen haben sich entschieden, diese Unterlassungsverpflichtungserklärung nicht zu unterschreiben. In den Schreiben wird ihnen vorgeworfen, dass sie die Unwahrheit sagen und nicht in der Lage sind, ihre Behauptungen zu belegen. Und wir sind der Meinung, wir können diese Behauptungen sehr gut belegen.
Der Rhön-Konzern hat ja nun freundlicherweise in den besagten Schreiben auch schon einmal die Folterinstrumente gezeigt, die er meint, im Arsenal zu haben, falls die beiden Ärztinnen ihre inkriminierten Äußerungen in der Öffentlichkeit wiederholen sollten. Was wird den beiden denn angedroht?
Im Falle, dass sie weiter solche Äußerungen machen, droht der Rhön-Konzern mit Strafen, mit Schadensersatzansprüchen von mindestens 100.000 Euro pro Person.
100.000 Euro zielt das Rhön-Klinikum damit auf die Bürger, auch auf die bürgerliche Existenz der beiden?
Davon gehen wir aus. 100.000 Euro für eine Privatperson ist ein großer Batzen Geld und das zielt auf die bürgerliche Existenz.
Was auch verwundert, ist der Zeitpunkt, an dem das Rhön-Klinikum eine solche Gangart einschlägt. Der Film von Rainer Fromm, Der Patient als Ware, in dem sich auch die Ärztin Deuker und Kretschmann äußern, wurde im Mai letzten Jahres im ZDF ausgestrahlt. Nach über einem halben Jahr für das Rhön-Klinikum nun Beschwerde. Wie ist das einzuordnen?
Also vielleicht am Anfang möchte ich korrigieren. Die Susanne Deuker hat ihre Äußerungen in einem Beitrag in der Monitor-Sendung, also dem Magazin Monitor, gemacht, und zwar schon am 23.04.2009, also noch länger zuvor, und Ulrike Kretschmann im Sommer diesen Jahres. Warum kommt es jetzt erst? Das hat uns am Anfang verwundert. Wenn man allerdings so ein bisschen überlegt, wenn man die Rhön-Strategie betrachtet für die nächsten Jahre, dann verwundert es gar nicht mehr so. Also Rhön schreibt selber, der Rhön-Konzern, dass sie davon ausgehen, dass durch die Finanzkrise, durch solche Dinge wie Schuldenbremse in den nächsten Jahren die Kommunen immer mehr in Finanzschwierigkeiten geraten, kommunale Krankenhäuser immer schwerer finanzierbar sind und sie gehen davon aus, dass sie dann sehr leicht kommunale Krankenhäuser aufkaufen können. Das ist der eine Punkt. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, dass derzeit die Rhön AG in Verhandlungen steht, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit Standort in Lübeck und Kiel aufzukaufen. Und man beruft sich immer wieder gerne, dass die Übernahme durch einen privaten Gesundheitskonzern in Hessen sehr gut funktioniert hat. Und das Klinikum Marburg, also Gießen-Marburg, wird ja auch gerne immer als Leuchtturmprojekt dargestellt. Als erfolgreiche Privatisierung einer Uniklinik, der ersten übrigens, soweit wir das wissen, weltweit. Und wir glauben einfach, dass bei dem Vorhaben, jetzt ein zweites Uniklinikum zu übernehmen, unangenehme Presse störend ist. Und da wir nach diesen Beiträgen natürlich auch immer weiter berichtet haben, wir hatten noch eine große Veranstaltung im Spätsommer, denken wir, dass damit Kritiker jetzt in diesem strategisch wichtigen, zu diesem strategisch wichtigen Zeitpunkt mundtot gemacht werden sollen. Also ich bedrohe die Kritiker und kann dann in Ruhe meine Übernahme über die Bühne bringen. Das denken wir, das spielt eine Rolle.
Frank Steibli, seit Sommer letzten Jahres Sprecher des Uniklinikums Gießen-Marburg, davor Pressesprecher der hessischen SPD, hat sich gegenüber der Frankfurter Rundschau so geäußert, dass es vom Rhön-Klinikum nach Ausstrahlung der Fernsehberichte verschiedene Gesprächsangebote gegeben habe, Zitat, um die Dinge gütlich aus der Welt zu schaffen, Zitat Ende, was aber nicht angenommen worden sei. Warum seid ihr so unkommunikativ?
Naja, wenn man dieser Äußerung glaubt, dann wirkt es vielleicht wirklich unkommunikativ. Die Äußerung ist allerdings falsch von Herrn Steibli. Vielleicht liegt das daran, dass er, als das erste Gespräch stattgefunden hat, noch gar nicht bei Rhön war, sondern noch bei der SPD, wie du gesagt hast. Tatsächlich gab es das erste Gespräch mit Rhön-Vertretern, also mit dem Uniklinikum hier in Marburg in einer Gaststätte. Und zwar war das nach dem Monitorbeitrag. Also im Mai 2009 gab es bereits den ersten runden Tisch. Da war Ulrike Kretschmann dabei, Susanne Deuker, andere Vertreter von Notruf und für das Klinikum Dr. Moosdorf, Dr. Seeger und weitere Vertreter. Also es gab einen großen Tisch, wo genau diese Vorwürfe besprochen wurden und man ist ohne Ergebnis auseinandergegangen. Und dann gab es von der Marburger Presse nochmal den Vorschlag, sich einem runden Tisch zusammenzusetzen in 2010, den dann aber die Rhön-Vertreter abgesagt haben. Also es gab auch von unserer Seite eine Reihe Gesprächsangebote. Dann sind wir uns auch auf verschiedenen Veranstaltungen begegnet. Zum Beispiel hat Professor Moosdorf war auch auf unserer letzten Veranstaltung im Sommer mit dem Professor Deppe und der Dr. Nadja Rakowitz. Und da war auch unter anderem Herr Moosdorf da und hat gesprochen.
Herr Moosdorf nicht auf, ist wer?
Professor Moosdorf ist der Ärztedirektor. Und der hat dort auch, saß zwar nicht auf dem Podium des Uniklinikums, er hat dort auch gesprochen. Er saß zwar nicht auf dem Podium, aber hat auch das Recht gehabt zu sprechen. Also es ist nicht so, dass wir uns nicht begegnen, nicht miteinander reden. Und wir sind weiterhin gesprächsbereit. Wir sind zu einem runden Tisch gerne bereit.
Die Bürgerinitiative 113, wie sagt ihr eigentlich, 113, 113?
113.
Sieht einen kausalen Zusammenhang zwischen der Privatisierung des Uniklinikums und Defiziten in der ärztlichen und pflegerischen Versorgung. Welchen kausalen Zusammenhang zieht ihr da?
Das hat damit zu tun, dass ein privater Gesundheitskonzern seinen Aktionären verpflichtet ist. Also der Rhön-Konzern zum Beispiel schüttet 33% seiner Gewinne an die Aktionäre aus und hat für die nächsten Jahre weitere Gewinnzuwächse versprochen. Jetzt muss ich so einen Konzern natürlich überlegen, wo kann ich einsparen, wie kann ich Geld machen. Das kann ich zum einen sicherlich machen, so ein großer Konzern kann natürlich so Synergieeffekte nutzen, aber andererseits muss ich eigentlich beim Personal abbauen. Und das, was wir von ehemaligen Mitarbeitern oder auch von jetzigen Mitarbeitern wissen, was wir vom Betriebsrat wissen, ist, dass Rhön einfach am Personal einspart. Das heißt, wir haben eine massive Arbeitsverdichtung, insbesondere im Pflegebereich. Das heißt also, eine Überwachung von schwerkranken Patienten, eine Intensivpflege kann gar nicht mehr so gewährleistet werden, wie zum Beispiel in manchen kommunalen Häusern, wo der Pflegeschlüssel günstiger ist. Das ist sicherlich ein Punkt. Da kann ich Geld sparen, es verschlechtert sich allerdings die Pflege. Das zweite ist, dass ich mir ja auch überlegen kann, wie kann ich durch bestimmte medizinische Prozeduren mehr Geld abrechnen oder mehr Geld verdienen. Das muss gar nicht so sein, dass Patienten schlechter behandelt werden, sondern es kann sein, dass zum Beispiel Patienten automatisiert durch bestimmte diagnostische Routinen durchgeführt werden. Dass ich nicht am Anfang ein Anamnesegespräch mache, erhebe, was ist eigentlich das Problem, demnach sage, jetzt mache ich die und die diagnostischen Maßnahmen, sondern ich sage, okay, erstmal mache ich bei allen Patienten ein MRT. Relativ teure medizinische Leistung. Und auch der Gründer der Rhön-Aktiengesellschaft, Herr Münch, sagt ja, für ihn gibt es keinen Grund, warum soll nicht ein Krankenhaus funktionieren wie eine Automobilfabrik. Das heißt, die Patienten werden schematisch erstmal durch solche Prozeduren durchgeschleust. Und man kann durchaus diskutieren, ob man das nicht billiger und einfacher machen könnte.
Jetzt sagt das Uniklinikum aber, diese Kritik geht zum Teil fehl, weil seht her, seit 2006, seitdem wir das Uniklinikum übernommen haben, haben wir mehr Pflegepersonal als zuvor. Ist das falsch?
Naja, das ist relativ gesehen, ist es schon falsch, weil das Uniklinikum natürlich in dem gleichen Zeitraum viel stärkere Patientenzahlenzuwächse hat oder viel mehr Fallzahlenzuwächse. Das heißt, relativ gesehen ist der Schlüssel schlechter als vor der Privatisierung.
Also ihr sagt, dass der ökonomische Faktor gegenüber dem medizinischen durch die Privatisierung noch stärker forciert wird als ohnehin schon, denn die Ökonomisierung des Gesundheitswesens haben wir ja schon seit Anfang der 90er Jahre hindurch durch alle Bundesregierungen, egal in welcher Zusammensetzung, diese Politik wird die ganze Zeit schon betrieben, oder nicht?
Doch, natürlich sind auch kommunale Krankenhäuser oder auch kirchlich getragene Krankenhäuser immer mehr einem Kostendruck und einer Ökonomisierung unterworfen. Das ist eine grundsätzliche Frage, wie, ob man das gut oder schlecht findet. Darüber kann man streiten. Aber natürlich nochmal das Argument, es wird hier Geld aus der Solidargemeinschaft entzogen und zwar 33% der Gewinne. Ein kommunales Krankenhaus wird die Gewinne reinvestieren. Das heißt, die kommen weiterhin den Patienten, die eigentlich mit ihren Beiträgen das Ganze finanzieren, zugute. Ja? Hier wird Geld aus dem System an Aktionäre ausgeschüttet und ich bin natürlich den Aktionären viel stärker auch verpflichtet, weiterhin Gewinne zu machen. Ja? Also ich muss viel stärker diesen ökonomischen Gedanken in den Vordergrund stellen. Das heißt, natürlich glauben wir, dass die Ärzte und die Pflegekräfte im Uniklinikum gute Arbeit machen. Die Personen an sich, die haben sicherlich auch hohe ethische Vorstellungen von Pflege und Medizin. Aber sie werden natürlich immer weiter mit Unternehmenszielen wirtschaftlich unter Druck gesetzt und die Leitung gibt den Druck nach unten weiter.
Was fordert ihr? Wie kann man ausreichende Pflegestandards sicherstellen?
Ja, es gibt ja seitens der SPD und der Gewerkschaften schon länger die Forderung nach Pflegemindeststandards. Und das ist eine Forderung, die wir auch unterstützen. Also man kann diese zunehmende Ökonomisierung und Kapitalisierung im Gesundheitswesen einfach dadurch unterbinden, dass ich Pflegemindeststandards einführe. Dann wird es nicht mehr so interessant, ein Krankenhaus zu betreiben. Ich würde wetten, wenn ich Pflegemindeststandards habe, dann würde Rhön ruckzuck aufhören zu expandieren, weil es sich nicht mehr lohnt. Und wir können gleichzeitig sicherstellen einen gewissen Pflegeschlüssel, ja, und damit die Versorgung der Patienten sicherstellen, den Druck von den Pflegekräften nehmen, also letztlich auch für menschenwürdige Arbeitsbedingungen sorgen. Denn es sind ja nicht nur die Patienten, die klagen, sondern auch die Pflegekräfte, die in die Praxen kommen zu den Ärzten und beklagen, ich kann bald nicht mehr. Und das Zweite, was wir fordern, sind unabhängige Kontrollen. Das heißt, die Frage ist, wie kontrolliert jemand ein Klinikum, was hier in der Region Marburg-Gießen so eine Schlüsselposition hat? Es gibt einfach keine vergleichbare Konkurrenz hier in der Gegend. Wer kontrolliert denn dieses Krankenhaus? Also für uns wäre sowas wie unabhängige Hygienekontrollen durch das Gesundheitsamt oder so. Das wäre zum Beispiel ganz wichtig. Findet derzeit nicht statt.
Stimmt es eigentlich, dass soweit es Kontrollen gibt, die vorher angekündigt werden?
Das ist unser Wissensstand, dass das Gesundheitsamt die Kontrollen ankündigt und zwar Tage bis Wochen vorher.
Und auf welcher Station auch?
Ja.
Aha. Micha, wir danken dir für das Gespräch.
Danke.
Über diesen Umgang des Rhön-Klinikums mit seinen Kritikerinnen vom Notruf 113 sprachen wir mit Frank Steibli, Sprecher des Rhön-Klinikums.
Das Rhön-Klinikum will von drei Ärztinnen hier in Marburg eine Unterlassungsverpflichtungserklärung für ihre in der Öffentlichkeit geäußerte Kritik am Rhön-Klinikum. Andererseits wird ihnen gedroht mit einem Schadensersatzanspruch bis zu 100.000 Euro. Herr Steibli, ist das sportlich, so mit Kritikern umzugehen?
Die Kritiker haben im 14-Tage-Rhythmus das Uniklinikum Gießen-Marburg mit sehr pauschaler Kritik überzogen, die immer fußt auf den Vorwurf, seit ihr privat seid, kann man da nicht mehr hingehen. Wir haben viele Gespräche angeboten, auch Gespräche geführt und haben gesagt, wenn es Kritik gibt, dezidierte Kritik, im Einzelfall anrufen, dann treffen wir uns mit oder ohne Patient, wie auch immer, besprechen das, damit wir als Uniklinikum die Chance haben, unsere Prozesse zu verändern, zu verbessern und, wenn was schiefgelaufen ist, uns auch zu entschuldigen. Das ist von den drei besagten Ärzten nicht ausgegangen und nicht passiert.
Nun ist es aber doch so, dass die drei Ärzte eine Kritik äußern, die sie von ihren Patienten, Patientinnen hören. Ist das dann nicht richtig, dass die Ärztinnen diese Kritik dann auch üben?
Wenn etwas schief läuft, dann kann man Kritik äußern. Da haben wir auch überhaupt nichts dagegen. Wir wollen nur, dass die Form gewahrt wird und denken, dass im Sinne der Patienten es sinnvoll ist, wenn wir zuerst bilateral sprechen, als wenn ein Vorwurf erstmal auf Seite 1 einer Zeitung steht oder im Radio kommt. Denn wir müssen unsere Prozesse, und das tun wir auch, ständig überprüfen, schauen, wo kann man etwas verbessern. Und insofern sind wir darauf angewiesen, auch dass Patienten und Angehörige Rückmeldungen geben. Wir haben ein eigenes Beschwerdemanagement. Was aber die Ärzte der Interessengemeinschaft 113 machen, ist, sie gehen an die Zeitung und sagen, per se, da oben läuft alles schief, deswegen kann man nicht mehr auf die Lahnberge gehen. Und das können wir in der Pauschalität als Kritik nicht akzeptieren, weil es unsere Mitarbeiter kränkt in ihrer Arbeit und weil es natürlich auch zu Verunsicherungen führt bei Menschen, die möglicherweise hierher kommen. Die fragen nach, was ist denn bei euch? Es steht in der Zeitung oder es wird im Radio gesendet, dass dies oder jenes schlecht läuft. Und dann sagen wir, das ist ein Einzelfälle, die aber nicht mit uns besprochen werden. Und deswegen haben wir nach längerer Zeit diesen juristischen Schritt getan.
Sie sagen Einzelfälle. In der Tat, Notruf 113 sagt, es handelt sich um strukturelle Probleme. Notruf 113 betont aber, und auch die entsprechenden Ärztinnen, sie seien auch für Gespräche mit Ihnen bereit.
Ja, offensichtlich kommt es nicht dazu. Also es hat Gespräche gegeben, wo wir unter 4 und 6 Augen das angeboten haben. Wir registrieren aber, dass 113 immer zuerst in der Öffentlichkeit geht und wir dann via Redakteure von örtlichen Zeitungen dann mit Fällen konfrontiert werden, die wir teilweise hier erst mühselig recherchieren müssen. Uns wäre lieber, wenn tatsächlich eine Kritik da ist in einem Einzelfall, dass man uns anruft, dass man sich innerhalb kürzester Zeit trifft, den Fall bearbeitet. Wissen Sie, es geht ja auch um Patientendaten und um schützenswerte Daten. Wenn Sie mir einen solchen Fall vortragen, darf ich als Klinikum zum Beispiel den Krankheitsverlauf, die Vorerkrankung und die Operation überhaupt nicht benennen. Ich darf noch nicht mal bestätigen, dass die Person hier im Klinikum ist. Von daher macht es die Art und Weise, wie 113 agiert, schwieriger denn einfacher.
Es ist aber auch so, dass es nicht nur die Initiative 113 gibt, die sagt, da gäbe es Missstände, sondern Sie werden die Sendung gesehen haben in der Hessenschau vom 25. Januar. Die Hessenschau behauptet auch, dass Ihnen zahlreiche Patientenaussagen vorliegen, die Mängel im pflegerischen Bereich belegen würden im Uniklinikum Marburg.
Ich war ja beteiligt bei dieser Sendung und habe zu dem Einzelpunkt Unterlassungserklärungen etwas gesagt. Zu den anderen Punkten hatten wir überhaupt keine Chance, Stellung zu nehmen. Die waren teilweise falsch.
Selbst der Gesundheitspolitiker der CDU-Landtagsfraktion, der Frankfurter Hautarzt Dr. Ralf Norbert Bartelt, rät dem Rhön-Klinikum zu mehr Gelassenheit im Umgang mit den Kritikern. Haben Sie nicht doch überzogen?
Ich hatte es eingangs gesagt, dass wir in regelmäßigen Abständen, es waren so alle 14 Tage, in wichtigen Publikationen hier in Marburg lesen konnten, dass die ärztliche Leistung schlecht sei, die pflegerische Leistung schlecht sei, dass man nicht auf die Lahnberge gehen könne. Wir haben uns das im Detail angeschaut und das wurde ja auch von bundesweiten Medien, Monitor, Panorama etc. aufgegriffen. Wir haben uns das angeschaut, das war zum Schaden des Unternehmens. Es war gespickt mit Falschaussagen, das haben wir den Ärzten nachgewiesen und wir haben ihnen gesagt, Leute, so können wir nicht miteinander umgehen. Wir strecken die Hand aus, sagen, wenn Fehler passieren, anrufen, reden, das sind ja Ärzte, wir sind auch Ärzte hier. Das kann man machen, das ist ja im Privatleben, löst man Streitigkeiten ja auch so, dass man miteinander spricht und nicht zuerst zur Zeitung rennt. Und wenn so ein Vorgang über viele, viele Monate und Jahre hinweg sich erstreckt, dann muss man als Unternehmen auch, um Schaden abzuwenden, so reagieren. Die Belassenheit, dann lade ich den Politiker gerne ein und dann kann er mal mit den Mitarbeitern hier reden, die das morgens beim Frühstück lesen müssen, was sie hier für schlechte Arbeit leisten. Das tun sie nämlich nicht. Hier wird hochqualifizierte Spitzenmedizin geleistet und auch die Pflege ist hier gut. Man kann hier ins Klinikum kommen und wird hier prima versorgt.
Aber Herr Steibli, ist diese Angelegenheit, ob es da jetzt pflegerische Mängel und ärztliche Mängel gibt oder nicht, das ist ja eine Angelegenheit im öffentlichen Interesse. Da ist es ja nicht nur eine Angelegenheit, also unter einem Vier-Augen-Gespräch, sondern dass da auch die Medien mit drin involviert sind, weil es eben halt im öffentlichen Interesse ist, was in einer Klinik passiert. Das ist doch verständlich, oder nicht?
Naja, natürlich. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass wenn Sie einen Fall aus Ihrem Klinikum, wo sich ein Patient nicht beschwert, ne, wir haben ja ein Beschwerdemanagement, da kann man anrufen, da kann man hingehen, da kann man hinschreiben, dann bekommt man Antwort, da dann wird der Fall geprüft und wir nutzen das auch, um unsere Prozesse zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu verbessern. Das ist ganz klar. Wenn wir keine Chance haben, weil der Patient sich gar nicht meldet, aber zu einem 113-Arzt geht und sagt, mir ist dies und dies widerfahren, das steht dann teilweise in anonymisierter Form in der Zeitung, kann das Unternehmen ganz schlecht darauf reagieren. Verstehen Sie, das wäre wie, wenn es Kritik an Ihrem Radio gäbe, aber mit Ihnen redet niemand, sondern es erzählt irgendwie in der Medienszene in Marburg, erzählt man sich, dass Ihr Radio nicht gut sei. Und Sie hätten überhaupt keine Chance darauf zu reagieren. Das würde Ihnen nach einer gewissen Zeit nicht gefallen.
Herr Steibi, also, wenn wir das jetzt mal so nehmen, wie Sie es sagen, und wenn wir das jetzt mal so nehmen, wie Notruf 113 es sagt, stellt sich heraus, dass beide Seiten zu einer Diskussion bereit wären, richtig?
Ja, natürlich.
Jetzt frage ich Sie, nur einmal angenommen, das Radio Unerhört Marburg würde sich bereit erklären, eine diesbezügliche Veranstaltung zu machen, und zwar mit beiden Seiten, wo dann eine öffentliche Diskussion über die Vorwürfe, die geäußert worden sind, zustande kommen würde. Wäre Ihre Seite denn dazu bereit?
Eine Einzelfalldiskussion halte ich für äußerst schwierig, weil es da um schützenswerte Daten von Patienten geht. Eine allgemein ideologische Diskussion, ob es sinnvoll ist, ein Klinikum privat zu betreiben oder nicht, also dafür sind wir als Unternehmen nicht da. Unser Angebot habe ich Ihnen vorher dezidiert erläutert, wenn es Kritik gibt an Abläufen hier im Klinikum und ein Arzt erfährt das von seinem Patienten, kann man hier anrufen und können wir die Angelegenheit klären.
Naja, aber es gibt ja auch strukturelle Vorwürfe, beispielsweise die personelle Unterausstattung, die ja auch im Übrigen vom Betriebsrat geäußert wird und im letzten Jahr geäußert worden ist von den Oberärzten der Kinderklinik. Also über solche strukturelle Angelegenheiten wäre doch eine Diskussion zu führen und nicht nur über Einzelangelegenheiten. So war das auch nicht gemeint. Und wenn beide Seiten für eine Diskussion bereit wären, könnte man das doch machen.
Ja, also Sie behaupten, dass es hier strukturelle Fehlbesetzungen gibt. Ich sage Ihnen, seit der Privatisierung im Februar 2006 haben wir im Unternehmen 4% mehr Pflegepersonal und rund 8% mehr an Ärzten hier beschäftigt. Und das sind die Zahlen, die da sind. Ich weiß nicht, von welchen Sie ausgehen.
Na, ich gehe etwa zum Beispiel von den Zahlen in den Finanznachrichten.de aus. Dort ist für 2010 ausgewiesen, dass der Rhön-Konzern 13,3% Zuwachs hat bei der Behandlung der Patienten, während der Personalzuwachs nur 8,2% betragen hat. Das deutet auf eine relative Arbeitsverdichtung hin, also das, was der Betriebsrat auch sagt.
Schauen Sie, wenn Sie vom Rhön-Klinikum-Konzern sprechen, sprechen Sie von 53 Kliniken, die über ganz Deutschland verteilt sind. Sie müssen mich schon mit Zahlen dann konfrontieren, die das Haus hier betreffen und nicht einen Konzern, der sich von Baden-Württemberg über Bayern, Thüringen, Hessen, Niedersachsen bis nach Sachsen-Anhalt zieht. Verstehen Sie, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Sehen Sie, Herr Steibel, schon haben wir die Diskussion, wäre das nicht ein interessantes Thema für eine öffentliche Veranstaltung, wo man sich öffentlich darüber auseinandersetzt und nicht diesen juristischen Weg geht?
Ich nehme das auf und gebe es gerne weiter.
Herr Steibel, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Die Bürgerinitiative Notruf 113 legt Wert auf die Feststellung, dass die von ihr monierten pflegerischen und ärztlichen Mängel nicht dem Personal anzulasten seien, sondern der personellen Unterausstattung, die ihrer Meinung und der des Betriebsrats nach am Uniklinikum vorherrsche. Ob es sich hier, wie außerdem noch im hygienischen Bereich, auch das war ja schon im Zusammenhang mit ungenügend ausgebildeten Leiharbeiterinnen, die auch in OP-Sälen und Intensivstationen reinigten, Thema einer unserer Sendungen, um strukturelle Mängel handelt oder nicht, liegt selbstverständlich im öffentlichen Interesse. Dass das Rhön-Klinikum darüber eine öffentliche Diskussion verweigert und Kritikerinnen und Kritiker stattdessen mit der Vernichtung ihrer bürgerlichen Existenz bedroht, lässt erneut die Frage aufkommen, ob Kapitalismus mit Demokratie vereinbar ist. Eine Frage, die bei all den in letzter Zeit gemachten Erfahrungen erstaunlich wenig diskutiert wird. Abgesehen davon zeugt ein solches Vorgehen auch menschlich von ganz schlechtem Stil. Die Privatisierung des Uniklinikums war gegen sehr viel Misstrauen und heftigen Protesten von der Koch-Regierung durchgepaukt worden. Falls der Rhön-Konzern meint, Misstrauen und Verdruss auf solche Art zerstreuen zu können, dann dürfte er damit kräftig auf dem Holzweg sein. Selbst zugefügter Image-Schaden nennt man das wohl. Inzwischen gibt es einen neuen Einzelfall, wie es das Rhön-Klinikum wohl ausdrücken wird, der in der oberhessischen Presse vom 1. Februar bekannt wurde. Eine 90-jährige Patientin verstarb nach einer Routineoperation. Ihre Tochter beschwerte sich in einem Brief an das Rhön-Klinikum über inkompetente, fahrlässige und lieblose Behandlung ihrer Mutter. Dafür macht sie auch die Privatisierung des Universitätsklinikums verantwortlich.
Ich bin sicher, dass auch die Privatisierung durch die Rhön AG mit der renditebedingten Stellenplanung und der daraus resultierenden Einstellung dem Menschen gegenüber eine große Rolle spielt in dieser Geschichte.
4 Wochen nach Absendung ihres Briefes erhält die Tochter der verstorbenen Patientin Antwort von Eugen Münch, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Rhön-Klinikums. Darin drückt dieser sein Bedauern über den Verlauf der Behandlung der Mutter aus, um dann weiterzuschreiben.
Allerdings ist der Hinweis auf die Privatisierung nichts als die Wiederholung von einer Form der Verleumdung.
Die OP titelte ihren Bericht über diesen Fall übrigens mit »Klinikum droht Trauern der Tochter«. Mehr dazu in unserer nächsten Ausgabe.